ARD. Unter dem Gras darüber. 37.
Also ich war damals in der Abiturklasse, wo ich gerade mit einer Mitschülerin mir permanente politische Auseinandersetzungen lieferte. Und das waren so Auseinandersetzungen, wo man derart wollte, dass das, was man irgendwo meinte, begriffen zu haben, auch so ist. Dass man sich da also fetzte wie nichts, ne? Und da hörte ich mal eines Nachmittags irgendwie, wie also Mitschüler sich unterhielten, dass also heute Abend käme oder heute Nachmittag käme Beatclub dann und dann und man traf sich und guckte es gemeinsam. Ich natürlich nicht, hörte es aber und schaltete dann doch heimlich. Zur gleichen Zeit kam bei uns dann natürlich immer eine DDR-Jugendsendung und schaltete dann heimlich, und ich weiß noch, ich kam mir vor wirklich wie ein Anarchist, in den Westkanal rüber und guckte mir also diese Sendung an und verstand die Welt nicht mehr, ne? Und war fassungslos und hab's einfach nicht verstanden, wieso man A, das eigentlich nicht völlig problemlos sehen kann, weil da passierte ja eigentlich auch nicht viel anderes. Klar, die Musik war andere, die Leute waren andere, die Kleidung war anders, das war alles spannender, glimmender, neuer für mich, ne? So, und im Prinzip war der Beatclub und das Verbot, bei uns zu Hause gucken zu dürfen, für mich mal der Anlass, also einfach Dinge in Zweifel zu ziehen, ne?
Es gab schon eine Sehnsucht nach draußen. In meinem Zimmer hing ein Heiligtum, das habe ich heute noch, ein Schwarz-Weiß-Foto, eine Nachtaufnahme von Paris. Nicht nur ich, meine Mutter hat auch so ein bisschen einen Frankreich-Fimmel. Die hat dann als 40-Jährige nochmal angefangen, Französisch Unterricht zu nehmen und da wirklich dann auch Nächte gesessen und gebüffelt, eigentlich für nichts.
Ich meine, ich habe mich viel mit meinen Cousins unterhalten. Ich habe also zwei Cousins, die in West-Berlin wohnen, sind von meiner Mutter Schwester, die Söhne. Also wir haben oft diskutiert, gerade mit dem Jüngeren, mit dem Freddy, noch vor der Wende. Sag ich, mach mir doch nicht vor, du hast es doch auch drei Kinder. Konntest du denn reisen, als du die drei Kinder hattest? Sag ich, du hast gearbeitet auf dem Bezirksamt. Rosi hat die Kneipe gemacht auf so einer Sportanlage. Sag ich, und du bist abends noch hingegangen und hast dir geholfen, damit Rosi sich um die Kinder kümmern konnte. Sag ich, und ihr konntet das auch nicht. Sag ich, ich kann mit meinen Kindern verreisen. Ich bin also mit allen fünf Kindern, die ich hatte, in Urlaub gefahren. Ich meine, ich war ja dann schon lange geschieden. Ich bin ja seit 1964 geschieden. Weil ja mein Ex dann meine Freundin geheiratet hat. Aber ist egal. Das spielt ja nur keine Rolle. Und habe mir den Jüngsten dann danach noch angeschafft, weil ich dachte, vielleicht wird es ein Mädchen. Wie gesagt, ich bin mit meinen Kindern, mit allen Fünfen, dreimal in Urlaub gefahren. Ich war immer der Meinung, in Staat oder in Land, wo ich so leben kann, in Ruhe, alleine mit fünf Kindern, mein Dach über dem Kopf habe, meine Arbeit habe, meine Kinder in Ruhe zur Schule gehen können, verreisen können, einen Beruf lernen, fühle ich mich irgendwie moralisch verpflichtet, dann auch was dafür zu tun, dass es so bleibt.
Sie wissen ja selbst, dass die DDR einen großen Wert darauf gelegt hat, die Frauen mitzufördern. Und diese Förderung hat natürlich dazu geführt, dass sie vieles machen konnten, was sonst vielleicht wissen nicht ohne weiteres eine Frau machen konnte. Bis zu 80% haben die Frauen bei uns in der DDR eine richtige Arbeitsstelle gehabt. Sie hatten Sonderstipendien, sie hatten Sonderausbildung, sie hatten besondere Vergünstigungen. Vor allen Dingen, was die Kindererziehung betrifft. Es hat doch kein Problem gegeben. Wir waren beide Studenten und beide Kinder waren im Kindergarten von Anfang an. Und das war ja ganz billig. Wir haben bezahlt, glaube ich, 14 Mark für den Monat Mittagessen.
Meine Eltern gehörten sicher zu der Schicht. Also sie waren keine Eiferer und keine Verfechter und hatten also auch keinen Ministerposten oder irgendwie sowas. Aber waren schon im Staatsapparat tätig, ne? Also Beamte. Aber sie waren völlig loyal dem Staat und dem System gegenüber. Und wenn man also einen Beruf ausübt, der einem Spaß macht, der einen weiterbringt, dann sind selten die Leute auch kritikbereit, um Dinge in Zweifel zu ziehen, ja?
Mein Vater hat in der Wohnung grundsätzlich nicht gesprochen, was ja für die Kinder auch nochmal komisch ist. Wenn also einer, wenn er was Wichtiges zu sagen hat, sagt, wir gehen in den Wald. Wir reden hier nicht in der Wohnung darüber. Ja. Das sind dann so Sachen, die man von Kind an so einfach, man wächst ja damit auf, man macht sich darüber erstmal keine Gedanken. Ne? ich hätte gerne verschiedene Sachen ein bisschen genauer gewusst. Und da hat er doch immer sehr vorsichtig darüber geredet, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war, dass er ja immer wollte, dass seine Tochter nun auch zur Stange hält, sage ich mal, dass sie drin bleibt in der ganzen Sache. Und er immer befürchtet hat, wenn er mir zu viel seiner inneren Widersprüche mitteilt, also das war jedenfalls immer so mein Eindruck, dass ich dann unsicher werde, hat er Angst. Und dann denke ich, das ist die eine Angst. Und die andere Angst ist, dass die eben wirklich Angst hatten, irgendwas zu äußern, was ich jetzt vielleicht in meiner Naivität als junger Mensch dann sonst wo erzählt hätte, was ihm wieder geschadet hätte. Das spielte bestimmt auch eine Rolle dabei. Ja?
Also das war ein grundsätzlich anderes Leben. Man hat alles im Freundeskreis versucht abzudecken, wo man irgendwie geschützt war. Man hat sich nicht so nach außen begeben. Man hat auch in der S-Bahn nicht laut irgendwas erzählt oder so. Das funktionierte eigentlich. Und man ist eben auch nicht, erstmal gab es wenig Kneipen und man ist nicht so rausgegangen. Man hat das alles mehr so intimer unter sich und man hat sich nur zu Hause getroffen und da war ja auch manchmal ein Spitzel dabei. Und das war eben auch, was ich aus meiner Akte erlesen habe, dass alle Leute, wo ich je gewohnt habe oder studiert oder irgendwas gemacht habe, dass Nachbarn, da sind dann immer so gesammelte Berichte mit Schreibmaschine von irgendeinem Oberstleutnant sowieso, der Leute befragt hat und die alle ohne Not Auskunft gegeben haben über einen, ob sie einen kannten oder nicht. Und das hat mich doch im Nachhinein sehr erschüttert, denn sie waren ja nicht wie im Dritten Reich vom Tode bedroht oder von irgendwas, um jemanden zu denunzieren. Sie haben es gemacht und zwar beflissen und mit Eilfertigkeit. Meine uralten Wirtsleute, denen ich Westzigarren bei jeder Mietzahlung mitgebracht habe, die meine Mutter besorgt hat über irgendwelche Ecken, ja, haben Berichte über mich verfasst. Ja, was ich für Umgang habe, dass da Männer kommen, dass das undurchsichtig ist, wer bei mir ein- und ausgehen soll, das war mal die Studiengruppe. Das haben die alten Leute nicht kapiert, dass ich einfach ein großes Zimmer hatte und dass bei mir eben alles stattfand, ja. Und solche Berichte sind da abgeheftet, ja, von Nachbarn, die einen eigentlich gar nicht kennen und die auch gar nicht erpresst werden konnten, dass sie was sagen mussten. Also ist eigentlich ohne Not.
Die späte Kindheit hindurch, die ganze Jugend hindurch, hat mich und Freunde dieser Gedanke, dieses Land zu verlassen, woanders zu leben, die ganze Welt zu sehen, zu verreisen, immer wieder beschäftigt. Jedes Mal, wenn es hieß, es ist jemand abgehauen, dann fieberten die Gespräche hoch und die Umstände und hat er es geschafft, ne, er ist geschnappt worden oder hat es doch geschafft, wo ist er denn jetzt und was wird aus ihm, was ist aus welchem geworden, die früher rüber sind. Es war ein dauerndes Thema.
Ich wurde am 13. Oktober 1947 in Tel Aviv, im damaligen Palästina, geboren. Meine Eltern kamen aus Deutschland, mein Vater aus Bayern, einem Kleinstädtchen, Ichenhausen, das war die größte jüdische Landgemeinde in Bayern, bis Hitler. Meine Mutter kam aus Berlin. Mein Vater ging also 35 nach Palästina, 40 lernten sich meine Eltern kennen, 41 heirateten sie, 6 Jahre später wurde ich geboren. Das war am Vorabend der Gründung des Staates Israel.
Ich habe meinen Vater gefragt, was hast du im Krieg gemacht, was hast du im Nationalsozialismus gemacht, hast du dich schuldig gemacht, wo dieses Thema Bestandteil dieser Generationsauseinandersetzung zwischen mir und meinem Vater war. Mein Vater war Textilkaufmann, hatte eine Textilfabrik in Mönchengladbach, ist aus der Gefangenschaft aus Italien, ich glaube im Jahre 46, 47 zurückgekommen und ist dann wieder unmittelbar in die Firma und hat dann versucht, sozusagen das wieder in ein blühendes Geschäft zu verwandeln. Also, dass die Firma nicht beschädigt wurde und wie mein Vater und diese Familie es geschafft hat, dieses Unternehmen sowohl durch den Nationalsozialismus zu bringen, wie über den Krieg. Das ist eines der großen Familiengeheimnisse. Und interessanterweise ist mir das nochmal deutlich geworden, als ich einen Film im WDR gesehen habe über Judenverfolgung in Mönchengladbach, wo sehr viele Bekannte meines Vaters erwähnt wurden, die sozusagen jüdisches Vermögen und jüdische Unternehmen zu billigem Geld gekauft haben. Also Juden wurden in Mönchengladbach dazu gezwungen, ihre Häuser und ihr Vermögen im Sinne der Arisierung zum Spottpreis zu verkaufen. Mein Vater hat von diesen ganzen politischen Turbulenzen, die in der Stadt gewesen sein müssen, weil in dem Film davon die Rede war, dass in Mönchengladbach das Naziregime und die Beteiligung der Bevölkerung an der Arisierung der Stadt, das muss in Mönchengladbach exemplarisch grausam und auch exemplarisch subtil gewesen sein. Und da ja ein Großteil des textilverarbeitenden Gewerbes in Mönchengladbach in jüdischen Händen war, muss mein Vater davon was mitbekommen haben. Davon war nie irgendetwas zu erfahren. Also im Grüngürtel von Mönchengladbach, da stand sowohl das Elternhaus meiner Eltern, väterlicher und mütterlicherseits. Und das war eine Gegend, wo sehr viele Villen von jüdischen Unternehmern waren. Und in dem Film war von einem Fall die Rede, wo eine Wohnung ausgebrannt und eine jüdische Mitbürgerin getötet wurde, weil sie Unterschlupf gewährt hat. Und das ein heimliches Treffen von irgendwelchen konspirativen Kreisen sein sollte. Dieses Haus lag 100 Meter von dem Elternhaus meiner Eltern weg. Die mussten das mitbekommen haben. Zumindest muss man darüber geredet haben. Davon war in unserer Familie nie die Rede. Es war nie etwas davon zu erfahren. Das war sozusagen ein Grauschleier des Geheimnisses. Und also wenn ich darüber rede, dann kriege ich Herzklopfen. Ne?
Mein Vater war auch in Israel Kaufmann, hatte ein kleines Kolonialwarengeschäft in Herzliya, nördlich von Tel Aviv. Aber er war die israelische Mentalität nicht gewohnt und kam finanziell da nicht zurecht. Meine Mutter hat eine Amöbenruhe sich geholt in dem subtropischen Klima. Und so kam sie 1957 nach Deutschland, ging 1957 nach Deutschland. Für mich war das ein bisschen schwer, ich schämte mich wahnsinnig. Die Familie meines Vaters, die war vollständig gerettet in Palästina, später Israel. Bei meiner Mutter wurden eine Reihe von Geschwistern ermordet. Also ihr Bruder, ihr Lieblingsbruder, ihre Schwester, die Kinder, Enkelkinder. Aber darüber wurde überhaupt nicht geredet. Erst später, als ich so 16, 17 waren die Auschwitz-Prozesse kamen, da war, weiß ich, einmal ein Film von einem Juden, der erzählte, dass ein Freund oder sein Nachbarn im KZ einen Fisch gestohlen hat und das hätte ihn vor dem Tod bewahrt und der Freund verhungerte. Und da fing mein Vater furchtbar an zu heulen und zu schreien und schimpfte mich aus. Es war mir klar, es ging nicht um mich, sondern er wusste nicht weiter. Und das war so in der Zeit, so in den 60er Jahren, 1963 bis 65, wo in unserer Klasse auch ziemlicher Antisemitismus in München auftrat. Es war nicht so, dass man Angst um sein Leben haben musste, aber es hieß immer wieder, ja, Saujude oder nicht schlecht haben sie es gemacht. War auch die Zeit so der NPD, Mitte der 60er Jahre, da war es ziemlich schwierig für mich auch. Ich begann, die Deutschen zu hassen.
Ja, geboren bin ich 1949 in Berlin. Meine Eltern waren noch sehr jung. Mein Vater war gerade aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen und hatte sich mit meiner Mutter angefreundet. Und dann wurde sie schwanger und dann haben sie geheiratet. Ich war dann ein 7-Monats-Kind und habe die ersten 2 Jahre meines Lebens überwiegend im Krankenhaus verbracht. Und als ich dann letztlich aus dem Krankenhaus kam, gab es schon eine Schwester. Und damit ging eigentlich das große Drama los, weil meine Schwester war blond und blauäugig. Und meine Mutter ist Jüdin und wollte unbedingt ein blondes, blauäugiges Kind, was ich ja nicht war. Und irgendwie war da von Anfang an die Rollenverteilung klar. Die Blonde, brave, und ich als immer die ja quasi die eigene mütterliche Geschichte repräsentiert hat. Davon wusste ich ja aber nichts, als ich klein war. Meine früheste Erfahrung überhaupt zu dem Konfliktbereich Juden war, dass ich als kleines Mädchen immer lange Locken hatte, also sehr dunkel aussah und immer rote Kleider anhatte, wogegen meine blonde Schwester immer hellblaue Kleidchen anhatte. Und mir schon, als ich so 4 war, die Kinder nachgerufen haben, Judenmädchen oder Zigeunermädchen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe da sehr drunter gelitten. Und erinnere mich aber, dass ich eben genau damals, als ich irgendwie Kinder mich an Haaren zogen und mich auslachten und alle mit meiner Schwester spielten, aber nicht mit mir, dass meiner Großmutter irgendwann mal heulend gesagt habe, was heißt das, warum sagen die immer Judenmädchen? Und meine Großmutter da zu mir sagte, hör nicht auf die Deutschen. Und ich habe das im ersten Moment überhaupt nicht verstanden und habe für mich als Kind damals daraus konstruiert, aha, das sind Deutsche, ich bin ja Berlinerin. Das ist was anderes, ja. Ich habe das Deutsch überhaupt nicht verstanden. Es hat mich aber sehr irritiert und ich wollte dann nachfragen und habe keine Antworten gekriegt.
Es gibt 2 Fernsehereignisse in meinem Leben, die mich nachhaltig geprägt haben. Und die hingen damit zusammen, dass wir in den Sommerferien meiner Eltern regelmäßig auf die Verwandtschaft verteilt wurden. Und ich bei der Schwester meiner Mutter, also bei meiner Tante und ihrem Mann war. Und dieser Onkel war ein Spätheimkehrer gewesen, der also erst 55, 56 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkam. Also zu den Gefangenen gehörte, die Adenauer zurückgeholt hat. Und der hat damals diesen Eichmann-Prozess im Fernsehen gesehen. Und das war, ja, ohne Worte, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat auch nie über seine Kriegsgefangenschaft gesprochen, die absolut barbarisch gewesen sein muss. Und hat regelmäßig ich sehe den Eichmann dann noch in diesem Glaskäfig und man saß sozusagen auf der Couch mit Knabbergebäck und Rotwein und es war eine Luft zum Zerschneiden und er hat kein Wort gesagt. Und es wurde der Fernseher angemacht und es wurde der Fernseher ausgemacht. Naja, und dann habe ich mit ihm Europapokalspiele geguckt. Das war sozusagen, das war der Kontrast irgendwie.
Ich kriegte dann zwar heftige Auseinandersetzungen mit zwischen meinen Eltern. Wir hatten eine ganz kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zu viert, die immer sofort aufhörte, wenn ich quasi reinkam. Und kriegte dann atmosphärisch nur mit, dass die über irgendwelche Dinge reden, die mir sehr fremd sind, die sehr bedrohlich sind. Aber wenn ich nachfragte, wurde mir gesagt, darüber redet man nicht oder da will ich nichts zu sagen. Ich habe erst später, als ich schon ein bisschen größer war, penetrant immer wieder nachgefragt, warum habe ich keine Verwandten, warum gibt's keine Leute? Und habe dann auch über meine Großmutter erfahren, dass die meisten meiner mütterlichen Verwandten entweder ihnen noch die Flucht gelungen ist oder sie in Konzentrationslager kamen und umkamen. Und dass meine Mutter mit ihren Eltern in Berlin versteckt lebte. Und dreimal halt, und das ist schon heftig, bei Bombenangriffen, die konnten ja dann nicht in die Luftschutzkeller runter, verschüttet waren. Und ich denke, dass meine Mutter da wirklich einen absoluten Knacks her hatte. Ja. Also sie wollte unbedingt ihre eigene Identität verleugnen. Ist eine absolut schöne Jüdin gewesen. Also was man so, wenn ich so alte Fotos von der gesehen habe, bildschön, aber eindeutig Jüdin, da ging kein Weg dran vorbei. Ne? und hatte sich dann einen richtig blonden arischen Mann gesucht. Was heute mit dem Abstand in meinem Alter kann ich sagen, das war ein Versuch, die eigene Vergangenheit zu bewältigen, aber sie hat sich damit nichts Gutes getan. Und mir schon gar nicht, weil ich war immer in einem, ich gehörte nicht zu dem einen, im Kindergarten, später auch in der Schule. Ich war immer eine Außenseiterin, hatte immer einen Konflikt, den ich gar nicht benennen konnte, aber lebte eigentlich immer in diesem Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas müsste anders sein. Es gab nämlich noch so eine heftige Geschichte. Da habe ich meinen Vater gesehen, wie er sich gewaschen hat und im Bereich vom Oberarm war was eintätowiert. Und ich bin hin und habe gesagt, was hast du denn da? Und dann hat der so gesagt, ja, das habe ich gekriegt, als ich in den Krieg ging. Das haben wir alle gekriegt, da ist unsere Blutgruppe. Und ich habe auch erst später, auch zum Glück noch über meine Großmutter, die eine ganz, ganz einfache Frau war, die ich sehr geliebt habe, die ich dann immer mal wieder gelöchert habe, wenn ich mit ihr allein war. Meine Eltern hatten keinen Kontakt mehr zu meiner Großmutter, die hatten sich zerstritten. Ja, meine Mutter wollte aus allem raus und meine Großmutter wollte nicht aus allem raus. Meine Großmutter wollte zu dem stehen, was passiert ist. Und da habe ich dann eben erfahren, und das ist schon, also heute sehe ich das schon, dass das alles sehr tragisch war. Mein Vater ist als 16-Jähriger zur Waffen-SS eingezogen worden. Und die haben eben alle die Blutgruppe eintätowiert gekriegt. Das war ja so eine Elitegruppe. Nun war dieser Junge 16, kann man ja nicht von Elite reden, ja. Und kam aus dem Krieg zurück, seine Eltern waren verschollen, hatte also auch gar keine, obwohl er noch nicht Jude war, hatte auch überhaupt niemanden mehr, kam nach Berlin, hat da meine Mutter getroffen, dann war sie schwanger und dann irgendwie kriegte aber mein Großvater mütterlicherseits mit, dass der bei der Waffen-SS war. Und es muss höllisch gewesen sein, was da abgegangen ist, ja. Aber meine Mutter war schwanger. Und die haben geheiratet. Und ich glaube, dass diese historische Tragik von zwei, kann man ja einfach sagen, zwei junge Menschen, die sich ineinander verlieben, erstmal so, und die kommen aus zwei ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen Erfahrungen, wo beide nichts für können. Aber das hat die Beziehung meiner Eltern von Anfang an unglaublich überschattet. Es war auch eine ganz unglückliche Ehe dann, furchtbar unglücklich. Und mein Leben hat entscheidend geprägt, weil nie hat mir mal jemand erzählt, was wirklich war.
Wir hatten einen jüdischen Mitschüler, den Erwin Honigstein. Erwin konnte schlecht rechnen, was für unseren antisemitischen Lehrer natürlich eine riesen Gaudi war. Der rief immer den Erwin an die Tafel, na Honigstein, das Rechnen deiner Väter fällt dir aber sehr schwer, da wird's wohl nichts. Und da wurden immer neue Fragen, ah Honigstein, das wirst du doch wohl können. Erwin konnte es nicht, nur heulen konnte er. Und am Ende des Unterrichts, nachdem er ordentlich lächerlich gemacht wurde, wurde er verprügelt von seinen nicht-jüdischen Klassenkameraden und ich half ihm mal. Warum? Weiß ich auch nicht, man soll Juden helfen, hieß es zu Hause. Gut, dann kam schon die Mutter von Erwin angegackert. Erwin, Erwin, lasst mein Erwin, lasst ihn stehen. Ja, die ließen ab von ihm, sie nahm ihren Knaben und zog von dann und die ungezügelte Wut der sogenannten arischen Klassenkameraden bekam ich zu spüren. Ich wurde windelweich verdorchen. Ich kam dann nach Hause, meine Mutter sagte, was denn los? Guckst du verstört, ja? Dann erzählte ich ihr, was passierte. Meine Mutter ging schnurstracks zum Direktor und er sagte, es war Oktober 57, wenn sie nicht passt, nehmen Sie Ihren jüdischen Zuckerknaben und gehen Sie zurück nach Palästina. Das tat meine Mutter nicht. Sie ging zum damaligen Stadtschulrat Anton Fingerle. Der brüllte von wegen Insubordination und Antisemitismus. Am nächsten Morgen jagte der Schuldirektor in die Klasse, verdrosch als erstes schon den Türaufmacher, das gab es ja damals, den Türöffner. Er bekam gleich eine geschmiert. Dann wurde der Lehrer zur Rechenschaft gezogen. Herr Walk, was ist mit Ihrer Klasse los? Die haben die Hebräerknaben verdroschen. Das gibt's hier nicht. Ich fordere strengste Bestrafung. Der Lehrer, der Direktor zog ab und dann fragte der Lehrer, na, wer hat die tapferen Hebräerknaben verprügelt? Keine Antwort. Ja, dann fragt er eben uns. Der Erwin Honigstein hielt natürlich seinen Mund. Ich hatte aber so eine Wut, dass es mir wurscht war. Und ich sagte, das war der Girl, der Tiefenmoser und noch einer. Euch breche ich das Genick. Ja, und ich wartete da und dass er ihn das Genick brach. Es passierte gar nichts. Und am Ende des Unterrichts sagte er, so, jetzt werdet ihr verprügelt. Und ich wartete, dass sie verprügelt werden. Erwin zog natürlich ab. Ich wollte sehen, dass die Knaben verprügelt wurden. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied von jemandem, der in Israel aufgewachsen ist, die ersten Jahre, und jemandem, der in Deutschland aufgewachsen ist. Die deutschen Juden zogen ihren Schwanz ein. Wenn da irgendeiner sagte, Saujude oder Judenbengel oder was, hielt man den Mund. In Israel hatte man diese Grundangst nicht. Ich wollte, dass die Quälgeister, die antijüdischen Quälgeister verdroschen werden.
Auf der Oberschule, da war ich sicher 8., 9. Klasse, da sind wir in eine Ausstellung gegangen mit Fotos über Konzentrationslager. Schwarz-Weiß-Fotos. Und ich bin völlig total ausgerastet. Ich habe die Bilder gesehen und bin total ausgerastet in dem Raum. Ich habe angefangen zu toben und zu schreien. Und ich muss sagen, dass der Lehrer, den ich nicht gut kannte, der dabei war, ganz toll reagiert hat. Der hat mich einfach in den Arm genommen. Ne? Und für mich war es ein absolutes Schockerlebnis, weil ich habe das erste Mal was gesehen, von dem ich nichts hören sollte.
Als mein ältester Sohn, der heute 54 ist, 14 oder 15 Jahre alt war, da saß er mir eines Abends beim Abendbrottisch gegenüber. Schaute vor sich hin, aß nichts. Ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln und dachte, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Nach einiger Zeit fängt er plötzlich an und sagt, ihr könnt mir nichts erzählen. Ihr seid auch schuld, dass Hitler kam.
Der Angriff, du musst das gewusst haben. Wieso hast du das dann nicht versucht zu verhindern? Es war uns peinlich. Zumal wir gewisse Nachrichten, die wir nicht hören wollten, wahrscheinlich zurückgedrängt haben.
Die nackte Wahrheit der Geschichte ist tödlich. Das ist, als ob sie direkt ins Antlitz Gottes blickten. Das kann keiner. Und ich habe das Gefühl, wenn sie 6 Millionen Juden ermorden, so ist das ein Fluch, der hat biblische Qualität. Ja, ich habe mir damals vorgenommen, dass ich die Mitschuld ganz stark empfinde. Ob ich es gesehen habe oder nicht, ich lasse sie mir von niemandem vorwerfen, von keinem Juden und von keinem Christen. Mein eigener Vorwurf, an dem trage ich schwer genug.
In der Familie hat es natürlich Spannungen gegeben. Wir waren also Leser von der Welt. Die Welt war also ein Springerblatt. Und Springer war also das rote Tuch für die 68er-Generation. Und um da meinem Sohn entgegenzukommen, habe ich dann zusätzlich zur Welt die Tagesspiegel abonniert.
Bei uns in der Familie ging es interessanterweise immer um Sexualität. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinem Vater vom Fernseher saß, die Beatles in Amsterdam. Es war ohne Worte, ja. Hunderttausende oder was. Die Leute da, wie wahnsinnig besessen, sprangen sie in die Grachten. Die Beatles fuhren da mit so einem Boot durch die Kanäle. Die Stadt war irgendwie außer Rand und Band. Mein Vater saß vor dem Fernsehen und sagte, die muss man alle vergasen. diese unkontrollierte Libertinage, diese erotische, sexuelle, freudvoll aufgeladene Ausgelassenheit, ja, die hat den extrem provoziert. Und das war ja damals mit Hippies, Flower Power, Musik, Rock'n'Roll, war das so eine Zeit, wo das ja ein extremes Thema war.